Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu dieser Regierungspressekonferenz heute am Montag mit Regierungssprecher Stefan Cornelius und begrüße auch die Sprecher und Sprecherinnen der Ministerien. Es gibt eine neue Sprecherin hier oben. Frau Schuler stellt sich vielleicht ganz kurz vor fürs BMAS.
Ja, hallo, mein Name ist Katharina Schuler. Mein Name ist Katharina Schuler. Ich bin seit Mitte März Pressereferentin im Arbeitsministerium. Einige werden mich vielleicht kennen. Ich kenne jedenfalls auch einige Gesichter, wenn ich mich hier umgucke, weil ich lange auf Ihrer Seite gesessen habe. Ich war von 2005 bis Anfang diesen Jahres Redakteurin bei Zeit Online und habe in dieser Funktion auch über bundespolitische Themen berichtet. Und jetzt freue ich mich auf den Perspektivwechsel und auf Ihre Fragen.
Vielen Dank. Und dann für alle Kollegen und Kolleginnen, die heute Fragen ans Umweltministerium haben. Das Ministerium lässt sich heute krankheitsbedingt leider entschuldigen. Dann fangen wir an mit Ihren Fragen. Und ich würde starten mit dem ganzen Komplex Israel und Iran, alles, was sich darum ergibt, und würde davon aber den Komplex Gaza auch nochmal trennen, damit wir dann eine thematische Unterteilung haben und dann weitermachen. Den Anfang macht dann Frau Lau.
Ja, eine Frage an Herrn Cornelius. Donald Trump hat ja heute früh nochmal so einen Tweet abgesetzt oder Post, in dem er mit dem Gedanken Regime Change geliebäugelt hat. Wie steht die Bundesregierung dazu? Und was ist nach Auffassung der Bundesregierung die Strategie, die Donald Trump mit dem Iran verfolgt?
Die Bundesregierung kommentiert die Strategie anderer Regierungen nicht. Das muss diese Regierung selbst für sich darstellen. Wir haben den Tweet zur Kenntnis genommen oder diese Äußerung zur Kenntnis genommen und bleiben bei unserer Linie, die Sie ja gestern auch im Statement der E3 nachlesen können, dass wir Iran auffordern, Verhandlungen über ein Abkommen aufzunehmen, das alle Bedenken zum Atomprogramm ausräumt. Uns geht es darum, dass Iran niemals die Nuklearwaffe haben kann. Und deswegen ist unser Fokus darauf gerichtet, jetzt zur Diplomatie zurückzukehren, um eben die nukleare Bedrohung Irans endgültig der Vergangenheit angehören zu lassen.
Dann machen wir weiter mit Herrn Tovegnir.
Herr Cornelius, Sie haben nochmal angesprochen, dass Iran zu den Verhandlungen zurückkommen soll. Der Iran war ja bei Verhandlungen und zweimal wurden diese Verhandlungen durch israelische und amerikanische Angriffe zerstört. Die Frage jetzt, der Iran hat gesagt, es wird nur bereit sein zu Verhandlungen, wenn es diese Angriffe eingestellt wird. Unterstützt die Bundesregierung, dass Israel die Angriffe zumindest einstellt, solange Verhandlungen stattfinden?
Ich glaube, die Geschichte des Nuklearprogramms ist sehr, sehr komplex und umfassend und ich halte es nicht für richtig, jetzt punktgenau festzustellen, wer wann welche Verhandlungen unterbrochen hat oder nicht. Auch Iran hat seinen Beitrag geleistet, dass der Vertrauensaufbau nicht hat stattfinden können. Dazu hat die IAEA vergangene Woche ja auch eine klare Stellungnahme geäußert und insofern besteht unsere Forderung auch an Iran, zum Verhandlungstisch zurückzukehren und wirklich die Zweifel auszuräumen, dass dieses Nuklearprogramm weiter betrieben wird.
Nur zum Verständnis, das heißt, Sie sind für Verhandlungen, dass auch Israel weiterhin angreifen. Also diese Verhandlungen werden so lange stattfinden, auch wenn Israel weiter diese Angriffe fährt, weil momentan wird gerade Teheran massiv bombardiert.
Ich glaube, die Zeit für Diplomatie ist jederzeit geboten.
Dann Herr Delfs.
Frage an Herrn Cornelius und Herrn Wagner schließt direkt daran an. Und zwar hat ja am Freitag der US-Präsident ganz klar gesagt, na, der Iran will nicht mit den Europäern reden, sondern nur mit uns. Jetzt hat ja Herr Wadeful heute Morgen in Brüssel gesagt, einmal, dass von den USA die Bitte an Europa gibt, dass man da weiter in Kontakt bleibe mit dem Iran und auch nochmal hervorgehoben, dass Europa da eine ganz zentrale Rolle spiele bei den ganzen diplomatischen Bemühungen. Meine Frage ist, was gilt denn jetzt? Also wenn man den US-Präsident glaubt, dann spielt da Europa ja gar keine Rolle eigentlich.
Am Ende wird auch das, was die E3 festgestellt hat, richtig sein, dass selbstverständlich Iran aufgefordert wird, Verhandlungen zu suchen mit den zentralen Partnern. Das ist die USA. Europas sieht seine Rolle auf diesem Weg natürlich aber sehr konstruktiv. Das heißt, die europäische Vermittlungs- und Verhandlungsbereitschaft dient dazu, die Seiten zueinander zu bringen und Räume zu schaffen, um Diplomatie möglich zu machen. Deswegen sehe ich da keinen Ausschluss und Europa muss sich nicht verstecken in diesen Verhandlungen. Der europäische Beitrag zum Zustandekommen des Nuklearabkommens war immens und insofern kann man auf diese Erfahrung aufbauen.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen, das kann ich auch nur unterstreichen. Die Gespräche in Genf waren ja eng abgestimmt mit der amerikanischen Seite. Der Minister hat auch im Nachgang nochmal mit seinem amerikanischen Kollegen telefoniert dazu.
Nochmal eine Nachfrage. Fühlt sich denn die Bundesregierung da ausreichend informiert und eingebunden in die amerikanischen Aktionen hinsichtlich des Iran, weil offenbar ist jetzt zum Beispiel Großbritannien informiert worden vorab, während die Bundesregierung offenbar nicht vorab informiert wurde.
Ich habe keine Kenntnis, dass jemand vorab informiert wurde oder nicht informiert wurde. Im Gegenteil, da glaube ich, müsste man nochmal bei den Staaten nachfragen, die Sie gerade genannt haben. Wir sind damit transparent umgegangen. Es ist auch nicht ungewöhnlich, vorab nicht informiert zu werden. Und was die Teilhabe angeht, beziehungsweise das Informationsverhalten, selbstverständlich gibt es ständig Kontakte auf allen Ebenen, auch mit den Amerikanern. Jetzt auch gerade vor dem NATO-Gipfel, der morgen beginnt, ist die Absprache intensiv. Und es wird morgen auch am Rande des NATO-Gipfels sicherlich Gelegenheit geben, darüber zu sprechen.
Dann gehen wir zu Herrn Fechner.
Vielen Dank. Fechner, DTS, Frage anschließend daran, können Sie sagen, wann die Bundesregierung über den Angriff der Amerikaner auf den Iran informiert wurden?
Kurz nach Beginn der Angriffe durch einen Anruf.
Dann Frau Kirchner.
Nochmal eine Frage an Herrn Cornelius und auch an Herrn Wagner. Wie sehen Sie denn die amerikanischen Angriffe auf die iranischen Atomanlagen völkerrechtlich legitimiert?
Also ich kann, wir nehmen natürlich zur Kenntnis, was die Amerikaner dazu sagen und sie berufen sich ja auf kollektive Selbstverteidigung und das hat, glaube ich, der amerikanische Verteidigungsminister gesagt. Ich werde an dieser Stelle das hier nicht völkerrechtlich einordnen können. Ich glaube, man kann noch mal unterstreichen, dass die Weltgemeinschaft sehr klar festgestellt hat, und zwar nicht erst in den letzten Wochen und letzten Monaten, sondern über Jahre, dass der Iran gegen seine völkerrechtlichen Verpflichtungen das Atomprogramm betreffend verstößt und seine Verpflichtung nicht eingehalten hat.
Nochmal eine Nachfrage. Sollte der Iran jetzt die Straße von Hormuz blockieren, trifft die Bundesregierung für so einen Fall irgendwelche Vorkehrungen?
Wir sehen natürlich die Drohungen, die da gemacht werden, mit enormer Besorgnis. Und ich glaube, es gilt, was der Außenminister und ja auch die drei Regierungschefs zum Ausdruck gebracht haben. Es sollten jetzt alle Seiten von Schritten ablassen, die die Lage weiter eskaliert.
Herr Peters.
Ja, nein, vielleicht. Gut. Vielen Dank, ja, Petersen, ntv.de. Es gab ja ein bisschen Unklarheit, wie viel jetzt tatsächlich zerstört wurde in den Atomanlagen. Wurden Sie da informiert von den Amerikanern über das Ausmaß? Was wissen Sie über das Ausmaß konkret? Und dann wollte ich noch fragen, ob die USA jetzt auch die Drecksarbeit für uns alle erledigen.
Die Informationsflüsse sind traditionell und eingeübt. Das heißt, die Nachrichtendienste informieren sich. Ich kann darüber jetzt keine Auskunft hier geben. Und der Aufklärungsprozess ist auch noch im Gange.
Und die Drecksarbeit?
Das ist eine Kommentierung, die ich nicht kommentieren muss.
Hier ist Tyler. Hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Nochmal kurz für die Modalitäten. Wie üblich eine Frage, eine Nachfrage. Zwei Fragen würde ich streng als Frage und Nachfrage zählen. Dann Herr Peters.
Gut, zum innenpolitischen Thema. Und zwar am Mittwoch haben sich Bund und Länder auf eine
Konferenz. Herr Peters, wir würden aber erst noch bei Iran bleiben.
Ach so, ja.
Genau, würde ich Sie dann...
Ja.
Dann Sie stehen auf der Liste für das andere Thema.
Stellen wir es zurück. Ich bin nur innenpolitisch unterwegs heute.
Dann machen wir weiter mit Frau Dausend.
Ja, guten Tag. Eine Frage an das BMI. Hat sich denn durch die Verschärfung des Konflikts und durch den Eintritt der USA jetzt die allgemeine Sicherheitslage in Deutschland verändert? Und gibt es auch vielleicht besondere Vorkehrungen für den Schutz jüdischer oder amerikanischer Einrichtungen in Deutschland?
Ja, vielen Dank in dem Fall für die Frage. Wir haben auch zahlreiche Anfragen dazu und ich habe großes Verständnis für Interesse in dieser Frage. Wie wir hier bereits mehrfach ausgeführt haben, sind für den Schutz, ich fange jetzt mal hinten an, solcher Einrichtungen die Länder grundsätzlich zuständig. Und wir unterstützen als Bund mit dem Bundeskriminalamt mit einer allgemeinen Gefährdungsbewertung und Einschätzung, die die Länder dann nutzen können. Wir sind da auch in einem sehr, sehr engen Austausch, also auch in einem ständigen, täglichen Austausch, würde ich sagen, mit den Ländern zur Lage hier in Deutschland. Jetzt ganz konkret kann ich Ihnen sagen, dass die militärische Auseinandersetzung zwischen Israel und Iran bislang keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Sicherheitslage in Deutschland zeigt. Es fügt sich aber ein in die seit Beginn des Konflikts insgesamt angespannte Lage. Wir beobachten auch eine sehr hohe Emotionalisierung in der islamistischen Szene in Deutschland, haben aber bislang derzeit keine Erkenntnisse, die eine konkrete Gefährdung von US-amerikanischen oder auch jüdischen, israelischen Einrichtungen und Interessen hier in Deutschland begründen würden. Allen Hinweisen, die wir da in der Richtung bekommen oder die auch bei den Ländern eingehen, bei unseren verschiedenen Sicherheitsbehörden, allen Hinweisen wird selbstverständlich sehr vehement und mit Nachdruck nachgegangen.
Ich hätte da noch eine Frage ans Auswärtige Amt. Hat sich die Bedrohungslage deutscher Staatsbürger im Ausland womöglich durch die weitere Verschärfung des Konflikts verändert?
Also das ist etwas, was wir uns natürlich die ganze Zeit sehr genau anschauen. Sie wissen vielleicht, dass der Krisenstab der Bundesregierung im Grunde fast täglich tagt im Moment, gestern ja auch wieder. Und natürlich schauen wir uns nicht nur die Bedrohungslage für die deutschen Auslandsvertretungen, die Sicherheit unserer Kolleginnen und Kollegen hat natürlich sehr große Priorität, sondern eben auch die Sicherheit deutscher Staatsangehöriger im Ausland an. Ich glaube, das kann man sozusagen nicht über einen Kamm scheren, sondern das ist jeweils sehr, sehr lage- und regional abhängig. Deshalb ja auch nochmal der Hinweis auf die Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes, die es ja für jedes Land gibt und die wir zu jeder Zeit auch aktuell halten und die auf unserer Homepage abgerufen werden können.
Nachfrage. Wird denn der Schutz deutscher Konsulate oder Botschaften in den gefährdeten Regionen, sage ich jetzt mal, verschärft?
Also wir haben Maßnahmen ergriffen, über die wir zum Teil ja auch informiert haben. Sie haben gesehen, dass wir das unser entsandtes Personal an der Botschaft Teheran temporär verlegt haben. Andere Maßnahmen ergriffen, über die ich jetzt hier nicht ins Detail gehen will. Uns ist ganz wichtig, dass unsere Auslandsvertretungen in der Region handlungsfähig sind, dass sie ihre Primäraufgaben erfüllen können, sowohl den politischen Kontakt zu den Gastregierungen, aber eben auch die Unterstützung für die deutschen Staatsangehörigen vor Ort. Aber natürlich schauen wir uns immer wieder sehr genau an, wie die Sicherheitslage ist und treffen dann eben auch entsprechende Maßnahmen.
Frau Götter.
Herr Wagner, Sie haben schon in der letzten Sitzung betont, dass für eine völkerrechtliche Bewertung es Ihnen an Informationen fehlt. Nun ist das ja für die Haltung und das Verhalten der Bundesregierung nicht unwichtig. Und wir sind vor allem bei der Frage des unmittelbar bevorstehenden Angriffs. Welche Schritte unternimmt die Bundesregierung, um diese Frage zu klären? Gibt es möglicherweise irgendwie eine Frist, in der Sie Israel gebeten haben, da Informationen zu liefern? Oder warten Sie einfach ab?
Also das Völkerrecht ist da ja relativ eindeutig. Es gibt mit einem Blick in die UN-Charta im Grunde die Maßgaben dessen, was gilt, wenn ein Staat sich auf die Selbstverteidigung beruft. Dann gibt es auch zum Beispiel Notifizierungspflichten gegenüber dem UN-Sicherheitsrat. In New York ist das ja auch ein Thema. Insofern ist das etwas, was da eine Rolle spielt. Aber in der Tat ist es auch so, dass uns die Informationen, die wir bräuchten, um das hier völkerrechtlich einzuordnen, nicht vorliegen und insofern ich diese Einschätzung hier auch nicht vornehmen kann.
Vielleicht darf ich noch ergänzen, dass die Bedrohungslage für Israel umfassender ist als das Nuklearprogramm. Iran hat über seine Proxys im Jemen, in, Gaza, dem Libanon seit Jahren Israel bedroht und mit Kriegen überzogen. Und insofern haben wir das Selbstverteidigungsrecht Israel auch immer zugestanden. Deutschland hat eine spezielle Verpflichtung zum Schutz Israels und unterstützt natürlich das Existenzrecht Israels uneingeschränkt. Und deswegen glaube ich, dass bei einer völkerrechtlichen Bewertung dieses umfassende Bedrohungsbild Israels mit einfließen muss.
Nachfrage, und trotzdem gibt es ja klare Voraussetzungen, gerade für die Frage, wann ein Präventivschlag gerechtfertigt ist, was nicht nur eine Gesamtbetrachtung ist, sondern was eben diese relativ engen Voraussetzungen hat. Und da könnte man unter Freunden ja auch sagen, dass man in den Dialog tritt, unabhängig von den formalen Voraussetzungen der UN für die Notifizierung.
Die Abstimmung mit der israelischen Regierung, mit den israelischen Partnern ist eng und beständig.
Dann gehen wir auf die Kollegin vor, Frau Goethe.
Ja, Tonia Mastrobuoni, La Repubblica. Ich wollte noch mal zurück zu den Atomanlagen. Es ist, wie gesagt, sehr unklar, inwiefern sie wirklich zerstört worden sind. Also die Amerikaner sagen ja, andere Quellen sagen nein. Aber auf jeden Fall hätte das ja auch ziemlich, könnte es schwere Konsequenzen haben für Europa, Stichwort radioaktives Gefälle und so weiter. Haben Sie das mit den Amerikanern besprochen? Und da es eben auch diese Konsequenzen haben könnte, auch für die Iraner natürlich, besorgt Sie das nicht? Und würden Sie dann eventuell eine zweite Bombardierung dieser Atomanlagen, falls sie geschehen würde, unterstützen, verurteilen? Danke.
Also die internationale Atomenergiebehörde, die IAEO, beobachtet die radiologische Lage ja sehr genau und hat bisher keine Auffälligkeiten festgestellt. Und auch der Iran hat ja selbst bestätigt, dass rund um die angegriffenen Nuklearanlagen keine erhöhte Strahlenwerte gemessen worden sind.
Herr Rusch.
Diese Sorgen ausgedrückt. Ich meine, bisher hat es keine Gefälle gegeben, aber es könnte welche geben, falls die Bombardierungen dann doch wirksam sind.
Das sind jetzt hypothetische Fragen. Das heißt, wir werden dann darauf antworten, wenn sie sich faktisch stellen.
Können wir weitergehen? Weil bitte die Kollegen, es gibt viele Fragen noch.
Herr Rusch. Ja, Erik Rusch, Epoch Times. Frage ans Bundeswirtschaftsministerium. Hätte eine Sperrung der Straße von Hormuz für den internationalen Schiffsverkehr, die ja sehr wichtig ist für Erdöl- und Erdgaslieferungen, auf Deutschland Auswirkungen, auf seine Energielieferung? Und zweite Frage nochmal ganz speziell, Sicherheitslage war jetzt schon Thema, aber wie sieht's mit den US-Stützpunkten aus? Berater Karminis hat ja kürzlich angekündigt, dass alle Ziele weltweit, von denen Amerikaner halt Angriffe ausführen auf den Iran, mögliche legitime Ziele sind. Und Rammstein zum Beispiel ist ja eine ganz wichtige Plattform für fast alle Einsätze im Nahen Osten. Hat sich da was geändert?
Wollen Sie? Ich kann auch, wenn Sie möchten. Ja, also die Bundesregierung beobachtet natürlich die Lage an der Straße von Hormuz sehr genau. Sie stellt fest, dass die Versorgung von Öl und Gas in Deutschland gesichert ist, dass Iran bis momentan aufgrund der bestehenden Sanktionen kein Öllieferant für Deutschland und auch kein Erdgas- oder LNG-Lieferant. Insgesamt ist die deutsche und europäische Energieversorgung deutlich resilienter, als sie noch vor einigen Jahren aufgestellt war. Daher gehen wir davon aus, dass die Versorgung gewährleistet bleibt und die Preisstabilität auch zuverlässig stabil bleibt.
Genau, zu Ihrer Frage hatte ich ja vorhin bereits ausgeführt. Ich habe ja nicht nur jüdische und israelische Einrichtungen genannt, sondern auch US-amerikanische Einrichtungen. Ich kann das gerne nochmal wiederholen. Uns liegen derzeit keine Erkenntnisse vor, die eine konkrete Gefährdung von US-amerikanischen Einrichtungen hier in Deutschland begründen würden. Zuständig für den Schutz solcher Einrichtungen sind in erster Linie die Länder. Wir als Bund unterstützen vor allen Dingen mit dem Bundeskriminalamt mit einer allgemeinen Gefährdungsbewertung.
Herr Steinkohl.
Ich würde an die Frage gerne anknüpfen und das Bundeswirtschaftsministerium fragen. Ist es nicht so, dass jenseits der Versorgung mit Öl und Gas eine Sperrung der Straße von Hormuz für eine Handelsnation wie Deutschland gravierende Folgen hätte? Und Herrn Cornelius die Frage, gibt es eigentlich jetzt nach diesen Bombardements mit dem Iran auf Arbeitsebene oder wie auch immer noch irgendwelche Kontakte oder ist das momentan tot?
Also ich kann mich nur den Worten des Regierungssprechers und auch Herr Wagner hat skizziert, dass wir uns die Situation sehr, sehr genau anschauen. Und Hormuz ist eine wichtige Handelsroute für den Handel insgesamt und auch für Energie. Und gleichzeitig können wir nicht spekulieren über etwaige Folgen, aber wir schauen uns die Situation sehr genau an und dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Ich kann bestätigen, dass es Kontakte zur iranischen Führung gibt. Ja. Es gibt ja auch eine Botschaft in Berlin zum Beispiel an das Iran. Ja.
Dann gehen wir zu Frau Handel.
In den vergangenen Tagen wurde der Fall eines Deutschen bekannt, der schon 2024, glaube ich, festgenommen wurde im Iran. Was können Sie zu diesem Fall sagen, ans AA?
Also, einen kleinen Augenblick. Ich kann was sagen, ich muss nur den richtigen Zettel finden. Also ich kann bestätigen, dass wir den Fall kennen und dass wir mit ihm auch befasst sind. Allerdings muss ich Ihnen sagen, dass wir nicht nur aus Rücksichtnahme von der Familie, sondern weil es auch normalerweise bei diesen diffizilen konsularischen Fällen so ist, hier nicht ins Detail gehen werden, was die konsularische Betreuung angeht.
Können Sie sagen, woher der Mann stammt und seit wann der Fall Ihnen bekannt ist?
Nein.
Herr Jessen.
Ich möchte noch mal auf das Timing der US-Angriffe und der Informationen zu sprechen kommen. Herr Wagner, am Anfang hat Donald Trump 2 Wochen eingeräumt für Verhandlungen. Dann wurden 2 Tage daraus. Fällt Ihnen, während die Bundesregierung, namentlich der Außenminister, ja doch offensichtlich auf die 2 Wochen hoffte, fällt Ihnen ein anderes Wort als Geringschätzung für diesen Umgang mit Verbündeten ein?
Also wir stehen im engen Austausch mit unseren amerikanischen Kollegen und das hatte, glaube ich, auch der Außenminister selbst ja betont, die Gespräche von Genf waren eng abgestimmt mit den amerikanischen Partnern. Und wir stehen weiterhin bereit, den Verhandlungsprozess, den es jetzt braucht, nämlich direkte Verhandlungen zwischen Iran und den USA, diesen zu unterstützen, wie der Regierungssprecher ja vorhin auch schon ausgeführt hat.
Ja, gleichwohl wurde ja das, was an Verhandlungsoptionen auf dem Tisch lag, mit dem Zeitfenster 2 Wochen durch die US-Militäreinsätze dann doch gravierend beeinträchtigt. Wie beschädigt sind die Verhandlungsmöglichkeiten durch diesen dann doch sehr früh vorgezogenen, möglicherweise auf israelischen Druck hin vorgezogenen Angriff?
Ich glaube, uns eint das gleiche Ziel. Es muss ein verifizierbar, nachverfolgbaren, dauerhafte Absage Irans an eine Atombombe geben. Und das wird man letztlich nur auf dem politischen Verhandlungsweg erreichen können.
Herr Tufekci.
Herr Wagner, der Iran hat mit dem Austritt aus dem UN-Atomwaffensperrvertrag gedroht und auch mit einem Ende der Kooperation mit der IAEO in Wien. Dazu eine Reaktion dazu.
Das wäre eine sehr schlechte Nachricht, weil es würde das Nichtverbreitungsregime schwächen. Wir haben seit Jahren unsere Sorgen zum Ausdruck gebracht zum iranischen Atomprogramm. Und nochmal, es braucht eine verifizierbare, nachhaltige und klare Lösung für das iranische Atomprogramm, um sicherzustellen, dass der Iran nicht in die Hände einer Atombombe kommt, weil das wäre eine große Gefahr, nicht nur für die Region, sondern für die ganze Welt.
Herr Delfs.
Frage an Herrn Cornelius und wahrscheinlich ans Verteidigungsministerium am besten. Das ist eigentlich eher eine Wissensfrage, aber nochmal zurückgehend auf die Antwort eben an die Kollegin. Die Tatsache, dass da jetzt keine erhöhte nukleare Strahlung gemessen werden kann im Umfeld der Angriffsziele, spricht das nicht eigentlich eher dafür, dass man noch nicht diesen unterirdischen Komplex sozusagen erreicht hat mit den Raketen, weil sonst, also als Laie würde man sich so vorstellen, wenn man so ein Nukleallager oder so eine Produktionsstätte unterirdisch trifft, dann müsste ja was austreten eigentlich. Und die Tatsache, dass es keine Strahlung gibt, heißt doch eigentlich, dass man es nicht getroffen hat.
Das ist eine sehr komplexe Frage, die ich als Nicht-Strahlungsexperte besser nicht beantworte.
Vielleicht Verteidigungsministerium, also können Sie uns da irgendwie, also wie diese Bomben, also ich stelle mir so vor, die sollen doch da eindringen und das unterirdisch zerstören, aber dann gibt es so eine Verbindung nach oben.
Ich bin auch kein Experte für Nukleartechnik, aber glaube ich, was man festhalten kann, ist, dass die radiologische Gefahr natürlich sehr viel größer gewesen wäre. Herr Delf, Sie müssen schon zuhören, wenn ich Ihnen antworte. Dass die radiologische Gefahr größer wäre, wenn man ein Nuklearkraftwerk im aktiven Betrieb, wie zum Beispiel das AKW Buschehr, angegriffen hätte.
Die Strahlung ist deutlich höher, wenn eine Bombe explodiert.
Vielleicht noch das Umweltministerium. Ich weiß nicht, gibt es da irgendwie Erkenntnisse?
Gibt es noch Erkenntnisse von Sprechern oder Sprecherinnen zu dem Komplex? Nein. Dann würde ich weitermachen mit Frau Pfeffer. Dankeschön. Ist das richtig? Jetzt.
Vielen Dank. Ja, noch einmal zu der Frage nach dem Völkerrecht an Herrn Cornelius und Herrn Wagner. Welche Informationen fehlen Ihnen denn genau? Können Sie das nochmal konkreter erklären, um das bewerten zu können? Und welche Konsequenzen hätte das denn für das Verhältnis zu den USA und zu Israel, wenn Sie zu der Erkenntnis kämen, dass es eben ein Völkerrechtsbruch ist?
Die zweite Frage ist auch wieder hypothetisch, weil wir erstmal feststellen müssen, dass es einen Völkerrechtsbruch gäbe, bevor wir uns über Konsequenzen äußerten. Schöne Konjunktive. Und das Erste, Sie haben festgestellt, dass Iran sich über viele, viele Jahre nicht kooperativ gezeigt hat in der Transparenz seines Nuklearprogramms, dass diese Anreicherung ständig vorangeht, dass auch das Programm zur Herstellung einer tatsächlichen, auch von Zündmechanismen und so weiter, dass dies weitergelaufen ist nach den Erkenntnissen der Dienste. Iran hat zweitens, ich habe das vorhin schon mal ausgeführt, ein umfassendes Bedrohungsszenario für Israel aufgebaut, und zwar von drei Fronten. Ich glaube, dass all dies sich in einer völkerrechtlichen Bewertung addieren muss. Und ein kleines Element, das Ihnen auch helfen kann, ist ja zum Beispiel auch die Feststellung der IAEA wenige Tage vor dem amerikanischen Angriff über die Kooperationsbereitschaft Irans, auch die Unterstellung des Anreicherungsprogramms unter eben internationale Aufsicht. Und all dies summiert sich zu Tatbeständen, die in eine solche Bewertung einfließen werden.
Nachfrage? Nur eine Nachfrage. Das heißt, Sie bereiten sich aber auf diesen hypothetischen Fall gar nicht vor erstmal? Dass es ein Völkerrechtsbruch am Ende ist, dass Sie zu dieser Bewertung kommen? Nein.
Wie gesagt, es ist eine hypothetische Frage. Wenn es dazu kommt, würden wir dazu Stellung beziehen.
Herr Fechner nochmal.
Ich würde gerne schon die Brücke sonst zum NATO-Gipfel schlagen, wenn das okay ist.
Ja.
Frage an die Bundesregierung. Wie sicher sind Sie denn, dass Donald Trump tatsächlich an dem Gipfel teilnehmen wird?
Der Gipfel ist seit Wochen und Monaten vorbereitet. Die NATO-Mitglieder haben ihre Teilnahme zugesagt. Wir haben keinen Anlass, andere Annahmen zu treffen.
Wissen Sie denn, ob es einen Notfallplan für den Fall gibt, dass Herr Trump kurzfristig absagt oder wie zuletzt jetzt beim G7-Gipfel in Kanada nicht bis zum Ende bleibt?
Ich weiß nicht, ob es sich dann um einen Notfall handelt, aber auf jeden Fall gibt es keinen Plan.
Gibt es weitere Fragen zum Thema NATO-Gipfel? Dann würde ich jetzt weiterspringen und Herr Peters, der schon angesetzt hat,
die Frage geben. Okay, kommen wir zu den Niederungen der Innenpolitik. Und zwar haben Sie sich am Mittwoch eine gute gemeinsame Lösung bei dem Treffen des Bundeskanzlers mit den Ministerpräsidenten der Länder zur Kompensation der Länder für entgehende Einnahmen aus dem Investitionsbooster, aus dem Investitionspaket verabredet. Dort sollten übers Wochenende Lösungen erarbeitet werden, wie das konkret vor sich geht, speziell mit Blick auf die Kommunen. Deshalb meine Frage ans Bundeskanzleramt und ans Finanzministerium, die beide in der Sache befasst waren. Wie sehen denn jetzt diese guten gemeinsamen Lösungen konkret aus? Wie werden die Länder und wie werden die Kommunen entschädigt?
Sie wissen ja, dass letzte Woche diese Arbeitsgruppe eingesetzt wurde beim Bund-Länder-Treffen am Mittwoch, um eine Lösung dieser Ausgleichsmaßnahmen zu erarbeiten. Die Arbeitsgruppe hat gestern, wie Sie zu Recht sagen, gestern Abend getagt. Sie will bis zum 26. 6. Das ist das Ziel, das wurde postuliert und das ist nicht verschoben. Einen Vorschlag für die Verabschiedung des Investitionssofortprogramms erarbeiten. Das wird dann der Bundestag verabschieden müssen. Die Arbeitsgruppe hat gestern Abend erstmals getagt. Heute Abend werden die Gespräche fortgesetzt. Es gibt für diesen zweiten Termin, der von Anfang an eingeplant war und insofern gibt es auch gar keine Anlass, sich über den Zeitplan Gedanken zu machen. Dieses Treffen wird heute Abend in seine zweite Runde gehen. Die Uhrzeit kann ich Ihnen nicht sagen. Und das Ziel ist es dann eben, möglichst schnell zu einer Lösung zu kommen. Das wird dann wahrscheinlich schon gelingen heute Abend. Wie die genau aussehen kann, kann ich jetzt wirklich nicht vorwegnehmen, weil ich glaube, wir sollten die Gruppe tagen lassen und dann morgen mit hoher Zuversicht auf ein Ergebnis warten.
Wie werden Sie das, Rückfrage, wie werden Sie das Ergebnis kommunizieren?
Also ich glaube, hier bleibt nichts geheim.
Herr Jessen.
Das ist eine Frage zur Tagesordnung, Frau Vorsitzende. Sie hatten zunächst gesagt, es solle getrennt werden, Iran und Gaza.
Ja.
Dann hatte ich mich noch einmal zu Gaza gemeldet, zu Iran gemeldet. Und jetzt sind wir auf einmal in der Innenpolitik. Wie fügt sich das?
Das fügt sich so, dass ich eine lange Liste hatte, wir zum NATO-Gipfel gegangen sind und ich das nicht nochmal als zu diesem Thema wahrgenommen habe. Dass Sie sich, wir können das aber gerne nochmal dran denken. Ist es zu Gaza oder ist es zu Iran?
Es ist zunächst gemeldet habe ich mich zu Iran und später käme dann auch noch eine Frage zu Gaza.
Dann stellen Sie nochmal Ihre Frage zum Thema Iran und dann würde ich sagen, wechseln wir aber in die anderen Themen, weil ich habe wirklich noch eine lange Liste an anderen Themen, dass wir auch
vorstellen. Ich wollte es nur klarkriegen. Herr Cornelius, wie verwendet die Bundesregierung den Begriff des Hypothetischen? Sie verwenden ihn gern, um Fragen abzuwehren mit der Begründung, diese seien hypothetisch. Allerdings ist die Annahme, dass Iran in absehbarer Zeit über Atomwaffen verfügen würde, die hypothetischste Annahme von allen. Und das belegen auch Äußerungen von Rafael Grossi, dem Chef der IAEA. Also warum benutzen Sie hypothetisch als Passepartout, mit dem manchmal abgewehrt und in anderen Fällen ermöglicht wird?
Also ich liebe Ihre philosophischen Fragen und ich kann nur feststellen, dass eine hypothetische Frage eine Frage ist, deren Kern sich auf einen Zustand bezieht, der in der Zukunft erst noch eintreten könnte und die dann, wenn der Zustand eingetreten ist, zu einer Realität wird und dann beantwortet werden kann. Ich hoffe, ich habe das
ordentlich beantwortet. Ja, und eben, dass der Iran über Atomwaffen verfüge, das ist eben nicht gegeben, sondern das ist eine Annahme, dass das passieren könnte. Gleichwohl.
Er postuliert, dass er Atomwaffen haben.
Bitte?
Es gibt das Atomprogramm des Iran ist kein hypothetisches Programm, sondern es ist ein von durch Erkenntnisse und Belege auch der EU gespeister Tatsache.
Sie gehen davon aus, dass der Iran Atomwaffen hat?
Der Iran hat nach den Erkenntnissen das Bestreben, eine Nuklearanreicherung zu betreiben, die ihn befähigen wird, eine Atomwaffe damit zu bestücken.
Dann würde ich weitergehen in den Themen. Dann hatte sich Herr Rusch gemeldet mit dem Thema Corona und KET-Kommission.
Ja, ich muss was kurz. Ja, genau, die Regierungsparteien wollen in der nächsten Sitzungswoche eine Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie und Lehren für zukünftige pandemische Ereignisse einsetzen. Aus der Opposition kommt erneut der Ruf nach einem Corona-Untersuchungsausschuss. Für wie dringend hält die Regierung eine Corona-Aufarbeitung auch zur Stärkung des Vertrauens der Bürger in die Politik und wäre ein Untersuchungsausschuss nicht das geeignetere Mittel?
War die an mich gerichtet oder an?
Ja, an die Regierung, Sie, Cornelius, beziehungsweise an das Gesundheitsministerium.
Ja, also ich kann gerne dazu was sagen. Wie Sie wissen, haben sich die Fraktionen auf eine Enquete-Kommission verständigt. Wir als Bundesgesundheitsministerium werden auch diese Enquete-Kommission im BMG unterstützen. Und darüber hinaus liegen mir jetzt keine weiteren Erkenntnisse davor.
Sie ergänzen?
Nö, schließe mich dem vollumfassend an.
Dann hätte ich auf dem Zettel Herrn Fechner mit einem neuen Thema, wenn es keine weiteren Fragen zum Thema Corona und CatKit habe ich jetzt nicht gesehen.
So, vielen Dank. Eine Frage zu Maßnahmen gegen Steuerbetrug an das BMF. Wie lässt sich die geplante Verlängerung der Fristen für Unternehmen zur Aufbewahrung von Belegen mit dem Ziel der Bundesregierung vereinbaren, Bürokratie abzubauen?
Dankeschön. Das Thema war hier schon mal Gegenstand von Fragen am 11. Juni. Da hat sich der Sprecher schon im Zusammenhang mit Cum-Cum und Cum-Ex zu geäußert. Die Bekämpfung von Steuerbetrug ist eine Frage der Gerechtigkeit, hat der Finanzminister gesagt. Das hat er auch betont bei seinem Amtsantritt, dass ihm das ein sehr wichtiges Anliegen ist. Und in dem Kontext sind die Pläne und Entwicklungen halt zu sehen.
Nachfrage, haben Sie dann keine Befürchtung, dass ein Glaubwürdigkeitsproblem bei dem Thema entsteht, wenn Maßnahmen zum Bürokratieabbau nach so kurzer Zeit wieder rückabgewickelt werden?
Das, was Ihrer Frage zugrunde liegt, würde ich jetzt nicht teilen würden. Klar ist, dass wir eine härtere Gangart einlegen wollen, insbesondere wenn es darum geht, gegen Kriminelle vorzugehen, die sich auf Kosten der Allgemeinheit bereichern. Hier zitiere ich nochmal den Bundesfinanzminister. Insoweit ist es richtig, Ziel der kürzeren Aufbewahrungsfristen war, die Entbürokratisierung voranzubringen. Aber nach Abwägung der hier dargestellten Bereiche ist das Ziel der konsequenten Verfolgung und Durchsetzung des Steuerbetrugs, was ja auch ein wichtiges Anliegen ist, was vielleicht nicht so oft hier Thema wird. Allerdings nehmen wir es auch wahr in den Anfragen an uns, die Sie an uns schicken, sollen die Fristen erneut verlängert werden.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Sonst gehen wir weiter zu Frau Geuter.
Mit einer Frage an das Umweltministerium, das ja vielleicht zuhört, und an das Landwirtschaftsministerium. Warte ich einen Moment.
Ja, kurz den Wechsel abwarten.
So, vielen Dank. Es geht um die EU-Naturwiederherstellungsrichtlinie. Es gab einen Brief mit Kritik von verschiedenen Unionslandwirtschaftsministern. Wie bewerten Sie die Kritik und sehen Sie die Umsetzung als gefährdet an?
Jetzt ist das federführende Haus nicht da. Das Umweltministerium ist federführend für die Umsetzung in Deutschland. Sie kennen ja auch die Aussagen, die der Umweltminister getroffen hat, was die Verschiebung der nationalen Pläne angeht. Ich kann hier nur sagen, die Länder sind in Deutschland besonders betroffen. Dort liegt die Umsetzung. Wir stehen in engem Austausch mit den Ländern, die für jeweils Agrar, Forst oder Fischerei zuständig sind. Wichtig, es erfordert eine konkrete und realistische Planung der Umsetzung der naturschutzfachlichen Anforderungen durch die Agrar-, Forst- und Fischereiwirtschaft. Dazu stehen wir im Moment im engen Austausch, finden intensive Abstimmungen mit allen Akteuren statt. Und auch unser Dialognetzwerk für zukünftige Landwirtschaft soll beispielsweise frühzeitig Praxiswissen in die Durchführung einfließen lassen.
Und wenn ich darf, trotz der Zweizuständigkeit noch eine Nachfrage. Wie kann Deutschland von dieser Verordnung profitieren?
Vielleicht kann das zuständige Umweltministerium dazu nachliefern. Also ich kann mich jetzt dazu nicht weiter einlassen, als dass ich es gesagt habe.
Dann hoffen wir, dass das Umweltministerium zugehört hat und im Fall der Fälle dann auch schriftlich nachliefert. Und dann hüpfen wir eins nach vorne zu den Kollegen von Frau Geuter im weißen Hemd.
Ja, genau. Tobias Heimbach, Stuttgarter Zeitung. Ich möchte nochmal in den militärischen Themenkomplex zurückgehen. Geht aber um das Thema Wehrpflicht. Meine erste Frage ans BMVG. Gestern Abend in der ARD sagte der Minister, dass auch eine Teilverpflichtung von Jahrgängen ein Ziel bei einer möglichen Wiedereinführung der Wehrpflicht sei. Können Sie da schon Näheres zu sagen? Oftmals wird ja gesagt, dass es mit Verweis auf die sogenannte Wehrgerechtigkeit ein Problem sein könnte. Dann eine Frage an Herrn Cornelius. Ist es denn bereits Konsens in der Bundesregierung, dass das Gesetz zur neuen Wehrpflicht auch einen möglichen verpflichtenden Anteil beinhalten wird?
Also Minister Pistorius hat sich ja gestern umfassend bei Karin Mioska nochmal zu diesem ganzen Themenkomplex neuer Wehrdienst geäußert. Er hat, glaube ich, auch nochmal den Fahrplan skizziert. Sie wissen, wir befinden uns derzeit in der Abstimmung mit den anderen Ressorts. Der Minister führt viele Gespräche mit den Parteien, mit den Fraktionen. Und Ziel bleibt es, dass wir die gesetzlichen Grundlagen für den neuen Wehrdienst dann Anfang des nächsten Jahres verfügbar haben. Und alles Weitere werden Sie dann sehen, wenn entsprechend der Gesetzentwurf fertig ist.
Ich glaube, die Ausgestaltungsgesetzes wird jetzt dem BMVG unterliegen und insofern mache ich da den Ressortabstimmung noch nicht vorweggreifen.
Weitere Fragen zum Thema Wehrdienst, Wehrpflicht sehe ich nicht. Dann machen wir weiter mit Verhandeln.
Danke nochmal. Eine Frage ans Verkehrsministerium. Es gibt am Freitag eine Sondersitzung der Verkehrsminister und der Bundesverkehrsminister kommt dazu zum Thema vor allem Deutschlandticket und die Finanzierung. Mit welchem Plan, mit welchem Vorschlag geht das Bundesverkehrsministerium in diese Gespräche?
Naja, nun, wie Sie richtig sagen, ist es eine Verkehrsministerkonferenz der Länder, zu der wir eingeladen werden. Das heißt, zunächst einmal liegt die Agenda und auch die Themensetzung bei den Ländern. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, die Haltung, die wir zum Deutschlandticket haben, sehr klar und auch eindeutig formuliert bereits. Der Koalitionsvertrag sagt eben, dass wir daran festhalten wollen. Jetzt wird es eben darauf ankommen, und dazu hat sich auch der Minister in der Vergangenheit geäußert, die Rahmenbedingungen zu klären. Sie wissen, dass die Finanzierung bis Ende dieses Jahres geklärt ist. Ab 2026 muss sie gesetzlich auf neue Füße gestellt werden. Und hierfür sind eine Menge an Detailfragen zu klären. Und dafür wird sicher auch diese VMK beitragen.
Und können Sie zu den Detailfragen ein paar sagen, die aus Sicht des Verkehrsministeriums besonders relevant sind?
Das sind im Prinzip auch die gleichen Fragen, die wir in der Vergangenheit schon hatten. Da geht es um Verteilschlüssel. Wer wird in welcher Höhe von den zur Verfügung stehenden Mitteln profitieren? Da geht es zum einen um die Aufteilung zwischen Bund und Ländern. Da geht es aber auch um die Aufteilung der dann verteilten Mittel innerhalb der einzelnen Verkehrsverbünde und Länder. Es geht aber grundsätzlich auch um die Frage, wie viel wird uns das Ticket denn in Zukunft überhaupt kosten? Das sind sehr viele kleinteilige Fragen, die aber eben einen sehr hohen Aufwand in der Regelung haben. Und Sie haben ja die Debatten in der Vergangenheit verfolgt. Die sind nicht immer trivial.
Weitere Fragen zum Thema Deutschland-Ticket? Ist nicht der Fall. Dann Herr Rusch nochmal zum Stahlgipfel.
Ja, genau. Der Rückzug des Stahlriesen ArcelorMittal aus den Investitionsplänen zur grünen Produktion an deutschen Standorten löste Schockwellen in der Industrie aus. Minister Klingbeil kündigte seinen Einsatz für einen Stahlgipfel, für einen klimafreundlichen Industrieumbau und für den Erhalt der Arbeitsplätze in dem Bereich an. Beobachter sehen die Glaubwürdigkeit der deutschen Industriepolitik in Frage gestellt. Jetzt meine Frage, wie weit ist man mit den Vorbereitungen eines Stahlgipfels an das Bundeswirtschaftsministerium bzw. Finanzministerium gerichtet?
Vielleicht beginne ich kurz und der Kollege führt dann weiter aus. Sie haben die Äußerung des Bundesfinanzministers und Vizekanzlers angesprochen. Die sind bekannt. Es geht um die, er hat sich zu im Hinblick auf die Industriearbeitsplätze geäußert und ansonsten auch nochmal betont, dass er sich an seine Kollegin, die Wirtschaftsministerin, gewandt hat. Die Themen hatten Sie genannt, aber zum Weiteren würde ich gerne einen Kollegen abgeben.
Genau, die Bundeswirtschaftsministerin hat sich ebenfalls geäußert am 20. Juni aus Washington in den Tagesthemen. Hierauf verweise ich und kann aber gerne nochmal zwei Punkte ausführen. Die Ministerin hat betont, dass die deutsche Stahlindustrie unter erheblichem Wettbewerbs- und Transformationsdruck steht. Hohe Energiepreise, Dumpingpreise und unfaire Wettbewerbsbedingungen auf dem Weltmarkt, gleichzeitig hohe Transformationskosten hin zur Dekarbonisierung und eine wettbewerbsfähige Stahlindustrie am Standort Deutschland liegt im Interesse des Landes und die Bundesregierung wird die Stahlindustrie daher unterstützen, wieder wettbewerbsfähig zu werden. Ich nenne nochmal niedrigere Energiepreise, Verhandlungen der EU-Kommission mit China über Dumping, Subventionen, Überkapazitäten müssen geführt werden und auch ehrlich machen im Hinblick auf Wasserstoff, Wasserstoffmengen, die verfügbar sind. Hier müssen wir weiter an der Wettbewerbsfähigkeit arbeiten.
Und wie weit ist man jetzt mit der Vorbereitung des Stahlgipfels?
Wir sind im engen Austausch mit den Unternehmen.
Weitere Fragen zu diesem Thema?
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Dann kommen wir nochmal zum ganzen Themenkomplex Gaza. Herr Jessen, dazu hatten wir sich schon.
Ja, Frage geht ans Auswärtige Amt. Der Außenminister hat vor einigen Wochen erklärt, es werde im Auswärtigen Amt geprüft, ob Israel sich in Gaza beim Waffeneinsatz Völkerrechtsbrüche schuldig mache. Wie weit ist dieser Prüfungsprozess gediehen? Man erwartet ja von Prüfungsprozessen, dass sie in einem bestimmten Zeitraum ablaufen, dass dann auch ein nachvollziehbares Ergebnis gibt.
Also wir verfolgen die Lage natürlich sehr aufmerksam und Sie wissen auch, dass das Völkerrecht eine der zentralen Leitlinien der deutschen Außenpolitik ist. Und natürlich berücksichtigen wir dabei auch, also in bestimmten Prozessen spielt es ja dann eine Rolle, die Berücksichtigung des humanitären Völkerrechts, an die ja die israelische Regierung gebunden ist. Es ist einfach so, dass uns oftmals keine eigenen Erkenntnisse vorliegen über Vorgänge. Es ist ja so, dass aus Gaza, wir sind dort nicht mit der Auslandsvertretung vertreten. Es ist schwierig für Journalistinnen und Journalisten dort zu arbeiten und zu berichten. Insofern sind wir dort auf Informationen angewiesen, die uns vorliegen. Aber vielleicht, weil Ihre Frage ja auch darauf abzielt, ich glaube, es gibt keinen Zweifel daran, wie die Bundesregierung die Lage in Gaza bewertet. Der Außenminister hat sich heute Morgen nochmal am Rande des Außenrats, also des Treffens der europäischen Außenminister eingelassen. Die Lage ist katastrophal und es muss dringend mehr humanitäre Hilfe reinkommen. Es waren, glaube ich, jetzt nach Angaben der israelischen Seite und auch der Vereinten Nationen rund 400, 500 LKWs in den letzten Wochen. Das ist natürlich viel zu wenig. Und insofern ist das ein Thema, was uns weiter beschäftigt und was auch der Minister mit seinem israelischen Amtskollegen permanent thematisiert.
Danke. Der Prüfauftrag, den der Minister definiert hatte, war ja, wir prüfen, ob Israel in Gaza Völkerrecht verletzt. Tut Israel das? Verletzt es nach derzeitigem Kenntnisstand beim Einsatz in Gaza Völkerrecht?
Es gibt jedenfalls Vorgänge, und da haben wir uns ja auch schon zu eingelassen, die deutlich Fragen aufwerfen. Ich erinnere nur an den Tod von Sanitätern. Da gab es ja einen Vorfall vor einiger Zeit. Insofern muss Israel diese Fragen auch beantworten. Israel hat immer wieder gesagt, dass sie solche Vorfälle aufarbeiten, dass interne Untersuchungen laufen. Und das ist natürlich auch eine klare Erwartungshaltung, dass das geschieht.
Gibt es weitere Fragen zum Themenkomplex Gaza? Andere Themen? Frau Handel.
Eine Frage ans BMG zum Thema begleitetes Trinken. Die Gesundheitsminister der Länder haben sich, ich glaube, mehrheitlich war die Formulierung dafür ausgesprochen, dass das abgeschafft wird. Ministerin Wagen hat gesagt, sie unterstützt das. Auch das Familienministerium hat gesagt, sie unterstützen das. Staatssekretär Tino Sorge hat über Jahre und auch in den vergangenen Monaten immer wieder gesagt, das macht für ihn keinen Sinn, diese Reform. Alkohol trinken soll man doch am besten zusammen mit den Eltern lernen. Das sei für ihn realitätsnäher. Hat sich die Haltung des Staatssekretärs verändert, jetzt wo Ihr Haus das unterstützt?
Ich kann gerne auf die Haltung des Hauses, die haben Sie ja gerade korrekt wiedergegeben, verweisen. Die Ministerin hat sich klar dazu geäußert.
Ich frage aber nach der Haltung Ihres Staatssekretärs, Tino Sorge.
Ja, die muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt hier nicht parat, aber ich kann Ihnen die Haltung des Hauses dazu gerne sagen. Und das haben Sie eben schon korrekt wiedergegeben.
Darf ich kurz fragen, ob es weitere Fragen, damit wir nicht in eine Interviewsituation kommen? Gibt es weitere Fragen zu diesem Themenkomplex? Sehe ich nicht, dann verhandeln wir mal Nachfrage.
Bitte. Können Sie die nachliefern?
Kann ich gerne tun.
Danke.
Gibt es denn weitere Themen, weitere Fragen? Bitte, Herr Peters.
Eine Frage ans Innenministerium und ans Digitalministerium. Einmal zum Stand der Richtlinie NIS 2 zur Cybersicherheit. Und als Frage ans Digitalministerium, ob das Thema Cybersicherheit dann künftig im Digitalministerium angesiedelt sein wird.
Ich wäre dankbar, wenn der Kollege anfangen könnte.
Also ich würde jetzt hier verweisen, Entschuldigung, können Sie noch mal aufzeigen, weil ich das jetzt, genau,
Ich würde jetzt hier verweisen auf den Organisationserlass des Bundeskanzlers, wo die Themen ja aufgeschlüsselt sind. Es ist in der Tat so, dass ein Teil für die Cybersicherheit in unser Haus wandert. Ich kann es Ihnen jetzt aber nicht ganz genau erklären, wie die Abgrenzung erfolgt. Sie wissen ja vielleicht auch, dass wir eine Teilaufsicht haben für das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Allerdings ist das eine geteilte Aufsicht mit dem BMI gemeinsam. Und wie gesagt, Organisationserlass.
Guck, genau, zunächst zwei, ich musste kurz suchen. Wie Sie wissen, konnte das parlamentarische Verfahren zur Umsetzung, also das NIS-2-Umsetzungsgesetz, nicht abgeschlossen werden aufgrund der vorgezogenen Bundestagswahl. Und das Vorhaben ist nun als Gesetz zur Erhöhung der IT-Sicherheit wieder aufgegriffen worden. Und es wird an einer Umsetzung im Moment gearbeitet. Genau. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Auch Näheres zum Zeitplan, dazu äußern wir uns üblicherweise nicht.
Weitere Fragen zu NIS 2? Nicht der Fall. Weitere Themen? Auch nicht der Fall. Dann wünsche ich allen einen wunderschönen Tag. Ich bedanke mich ganz herzlich. Taking